Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Das Zentrum für politische Schönheit spendet für eine sichere Unterkunft ehemaliger Mitarbeiter der Bundeswehr in Afghanistan. Wir schauen jetzt im Kompressor-Podcast, was dahinter steckt. Ich bin Max Oppel. Hallo und willkommen. Das Zentrum für politische Schönheit ist ja ein Kunst- und Aktivistenkollektiv, das gerne auch mit Fake-Kampagnen von sich reden macht. Zum Beispiel mit der gefälschten Bundeswehr-Webseite im letzten Jahr, wo es darum ging, dass gestohlene Waffen zurückgegeben werden sollten. Jetzt heißt es, das Zentrum finanziert ein Safehouse für ehemalige Mitarbeiter der Bundeswehr in Afghanistan, die ja bekanntlich in Gefahr sind, von den Taliban verfolgt zu werden. Partner bei dieser neuen Aktion ist das real existierende Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Und ich habe den Vorsitzenden dieses Netzwerkes, Markus Grotian, gefragt, wie arbeiten Sie denn mit dem Zentrum für politische Schönheit zusammen? Ist das eine seriöse Angelegenheit?
Hier werden wir unterstützt, wie wir Menschen die Möglichkeit eröffnen, vielleicht noch in Sicherheit zu kommen. Ich halte das für sehr seriös und das spricht ja für sich.
Mhm, natürlich. Die Frage ist natürlich immer, also ist es dann auch so, wie es annonciert wird? Also es geht um Geld für diese Safe Houses.
Genau, wir haben seit letzter Woche festgestellt, dass es staatlicherweise da keine Unterstützung geben wird. Und dann haben wir überlegt, wie wir selber den Ortskräften eine Möglichkeit eröffnen können. Es gibt ca. 2000 Menschen in Afghanistan, die einen Visa-Antrag stellen könnten. Das konnten sie bisher nicht oder jetzt in den letzten 2 Tagen vielleicht. Und da dieser Visaprozess lange Zeit dauern wird und die wenigsten in Kabul Unterkünfte haben, haben wir gedacht, da wäre es sinnvoll, wenn wir ihnen eine sichere Unterkunft geben könnten, damit sie die Zeit dort während des Visaprozesses in relativer Sicherheit verbringen können.
Das bedeutet, sie sind aktuell in Gefahr, ja? Also das sind Menschen, die angewiesen sind auf Schutz.
Ja gut, also der Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, wenn Sie aus Mazar-i-Sharif nach Kabul wollen, dann werden Sie ja nicht ständig von den Taliban angehalten. Also Mazar-i-Sharif ist nicht permanent umzingelt. Insofern, das reicht mir persönlich nicht. Wenn man nur ab und zu erschossen wird, oder wenn man eine Straße lang fährt, ist das vielleicht ein bisschen zynisch, das so zu sagen. Ich finde, das reicht nicht. Deshalb haben wir sichergestellt, dass unsere Ortskräfte, unsere ehemaligen Ortskräfte mit Flugzeugen, wo es möglich und nötig war, nach Kabul zu verlegen, um ihnen dort sichere Unterkunft zu geben. Und wenn das nötig ist, dann zahlen wir ihnen auch noch die Flugtickets nach Hause oder eine Chartermaschine, was immer nötig ist, um den Ortskräften zu helfen.
Da wird natürlich viel Geld gebraucht. Vielleicht damit wir eine Vorstellung bekommen, diese Safe Houses, wo sind die denn? Woher kommen die? Wie sehen die aus?
Also tatsächlich gibt es in Afghanistan offenbar im Großraum Kabul derzeit das ein oder andere ehemals von Diplomaten genutzte Gebäude, was leer ist mit einem Zettel am Briefkasten. Oder mit einem Zettel an der Tür, Schlüssel ist im Briefkasten. Viel Glück.
Wie viele Menschen können denn in so einem Safehouse normalerweise unterkommen?
Also in dem haben wir jetzt ca. 100 Platz und erreichen just die Kapazitätsgrenzen und sind deshalb dabei, ein zweites aufzumachen. Wenn ich die in 40 Hotels stecke, dann sind die überall verstreut. Das macht es nicht besser. Jetzt kann man sagen, jetzt ist das ein Atomziel. Irgendein Übel muss ich mir aussuchen. Ich kann es jetzt nicht ändern, aber dafür habe ich wenigstens Wachen vor der Tür mit einer Kalaschnikow. Nein, natürlich auch nicht vor der Tür, sondern in der Schleuse. Aber mit 2 Bunkern und einer Schleuse und Wachen ist das Ding, glaube ich, ziemlich sicher. Es war zumindest sicher genug, dass der Präsident von Afghanistan seine Gäste da untergebracht hat.
Ist ja eigentlich eine Sache, die man sich auch Jahre vorher schon überlegen hätte können, ne?
Ja, das ist da kein Programm oder kein Konzept, nenne ich es mal. Ne? Wie wir mit den Ortskräften umgehen, dafür gibt es kein Konzept. Dann hätte man vielleicht überlegen müssen, wie man das macht. Das sehe ich hier nicht und gut, dann springen wir halt ein. Kosten tut das natürlich trotzdem viel Geld. Oder als Beispiel, wenn Sie eine Chartermaschine von Kabul nach Deutschland wollen, dann um 200 Seelen zu bewegen, brauchen Sie 280.000 Euro. Wir brauchen das Geld, um den Menschen eine Chance zu geben.
Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Sie mit dem Patenschaftsnetzwerk diese Spenden einsammeln und zusammenbekommen. Denn Sie sind ja, wenn ich recht verstanden habe, auch selbst Soldaten, oder?
Also wir sind ja nicht nur aktive und ehemalige Soldaten, sondern wir sind Gesellschaft. Wir sind ein ziviler Verein, der hier einspringt. Wir halten es für selbstverständlich, dass diese Flugtickets und diese Kosten von uns durch Spenden übernommen werden. Denn diese Menschen verdienen eine Chance. Wir sind eher verwundert, dass es überhaupt nötig ist.
Ja, und wenn Sie das publik machen, was bekommen Sie für Antworten von der Bundesregierung?
Die Bundesregierung hat bisher mit mir nicht gesprochen, außer dass ich die Bundespressekonferenzen wahrnehme, dass man über uns redet. Aber mit uns hat leider niemand geredet. Ja, insofern gibt es da keine Kommunikation.
Mhm. Und da ist es jetzt mal wieder so ein Künstlerkollektiv wie das Zentrum für politische Schönheit, die ja Aufmerksamkeit darauf lenkt, auf dieses Problem. Und mit einer Spende natürlich wahrscheinlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin eine Spende gibt. Ist Ihnen das eigentlich recht, dass Sie jetzt mit dem Patenschaftsnetzwerk, naja, Teil so einer Aufmerksamkeitsaktion werden?
Ich selber versuche Aufmerksamkeit zu erzeugen für das, was da passiert. Insofern kann ich das daran nichts Schlimmes sehen. Und man hilft uns hier Menschenleben zu retten. Auch das halte ich für eine durchaus seriöse Tat.
Markus Grotian von dem Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Erdbeben, Flut und Atomkatastrophe, wie das alles ineinander greifen kann, zeigt uns ja die Realität, zum Beispiel in Fukushima, aber auch Filme wie Day After Tomorrow. Eine Ausstellung in Frankfurt widmet sich dem Genre Katastrophenfilm. Schauen wir uns an im zweiten Kompressor-Podcast heute.